Guten Morgen. Wenn noch jemand von den BU-Lern diese Zettel möchte zum Mitschreiben während der Predigt, die liegen hinten aus vorm Ausgang. Sind noch welche da, Tom? Liegen noch welche da? Auch wenn sonst noch jemand welche möchte, kann er gerne jetzt aufstehen, sich noch welche holen. Es stehen einfach einige Fragen drauf zur Predigt. Dann kann man vielleicht leichter folgen. Ja, der Thomas hat es vorher schon gesagt, ich sage es nochmal, der Herr ist auferstanden. Ich glaube, das hat damals bei den Jüngern etwas fröhlicher gelungen. Aber ja, es ist trotzdem wahr und ich bete davor noch, bevor ich anfange mit der Predigt. Wir bleiben dazu sitzen. Herr Jesus, vielen Dank dafür, dass du wirklich auferstanden bist. Danke, Herr, dass wir nicht an den toten Gott glauben, sondern an den lebendigen Auferstandenen. Und Herr, wir bitten dich darum, dass diese Botschaft auch wirklich in unserem Herzen ja richtig Fuß fasst und dass wir uns immer wieder darüber freuen können, auch wenn wir es vielleicht schon hunderte Male gehört haben. Danke, Herr, dass du wirklich lebst. Amen. Ja, große deutsche Nachrichtenmagazine, die stellen immer zur Osterzeit, stellen sie immer diese Auferstehung in Frage. Da kann man regelmäßig wieder was drüber lesen, dass es ja eigentlich gar nicht sein kann, dass Jesus auferstanden sei. Und ich denke, Sie wissen auch, warum Sie das tun, weil wenn wir die Auferstehung aus dem Christentum wegnehmen, dann können wir unseren Glauben vergessen. Dann ist unser Glaube völlig gegenstandslos. Dann könnten wir jetzt zur Tür hinten rausmarschieren, den lieben Gott einen guten Mann sein lassen. Aber wir gründen unseren Glauben eben nicht auf die Nachrichtenmagazine, sondern auf Gottes Wort, die Bibel. Und darin ist es sehr eindeutig bezeugt, dass Jesus auferstanden ist. Wenn sich jemand mit dieser Frage noch mehr auseinandersetzen möchte, kann ich ihm ein Buch empfehlen, das heißt Die Tatsache der Auferstehung von Josh McDowell. Ich glaube 2,50 Euro, also nicht die Welt. Und er ging als Kritiker an die Frage der Auferstehung ran und hat gesagt, ich möchte dieses Christentum einfach ad absurdum führen. Ich möchte zeigen, das Christentum ist Schwachsinn. Und deswegen werde ich die Auferstehung beweisen, dass Jesus nicht auferstanden ist. Und im Verlauf seiner Recherchen kam er zu dem Ergebnis, dass eigentlich die Auferstehung Jesu Christi eines der bestbezeugten geschichtlichen Ereignisse überhaupt ist. Also es lohnt sich, dieses Buch wirklich zu lesen, weil er da sehr wissenschaftlich hingeht. Bevor wir unseren heutigen Text lesen, möchte ich noch einige Vorbemerkungen machen. Es geht ja heute um die Auferstehung. Aber vor der Auferstehung war die Hinrichtung. Jesus wurde auf Golgatha an ein Holzkreuz genagelt und sein Leichnam wurde danach ins Grab gelegt. Und dann kam, ja, und zwar von einem bestimmten Josef aus Arimathia, der hat den damaligen römischen Statthalter darum gebeten, Jesus vom Kreuz abnehmen zu dürfen und in ein Grab zu legen. Und die Pharisäer, die haben Pilatus, diesen römischen Statthalter, auch um etwas gebeten. Und zwar darum, dass er Wachen aufstellt an dieses Grab. Weil sie sich daran erinnert haben, dieser Jesus, der hat gesagt, als er noch gelebt hat, ich werde umgebracht werden, gekreuzigt werden, aber nach 3 Tagen werde ich wieder auferstehen. Und deswegen wollten sie verhindern, dass die Jünger zum Beispiel herkommen und den Leichnam Jesu stehlen und dann behaupten, er sei auferstanden. Deswegen wurde das Grab bewacht. Wahrscheinlich war das Grab Jesu wirklich eines der bestbewachtesten Gräber überhaupt. Jetzt möchte ich unseren heutigen Text lesen. Der steht in Lukas Evangelium Kapitel 24. Lukas ist das dritte Buch im Neuen Testament. Matthäus, Markus, Lukas. Und da ziemlich am Ende, Lukas 24, die Verse 1 bis 12. Am ersten Tag der Woche aber kamen sie am frühen Morgen zum Grab und brachten die wohlriechenden Gewürze, die sie bereitet hatten, und noch etliche mit ihnen. Es geht hier um einige Frauen, die zu Jesus kommen oder zum Grab Jesu. Sie fanden aber den Stein von dem Grab weggewälzt. Und als sie hineingingen, fanden sie den Leib des Herrn Jesus nicht. Und es geschah, als sie deswegen ganz ratlos waren, siehe, da standen 2 Männer in strahlenden Gewändern bei ihnen. Da sie nun erschraken und das Angesicht zur Erde neigten, sprachen diese zu ihnen: Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, sondern er ist auferstanden. Denkt daran, wie er zu euch redete, als er noch in Galiläa war. Und sagte: Der Sohn des Menschen muss in die Hände sündiger Menschen ausgeliefert und gekreuzigt werden und am dritten Tag auferstehen. Da erinnerten sie sich an seine Worte. Und sie kehrten um vom Grab zurück und verkündigten das alles den Elfen und allen übrigen. Es waren aber Maria Magdalena und Johanna und Maria, die Mutter des Jakobus, die dies den Aposteln sagten, sie und die übrigen mit ihnen. Und ihre Worte kamen ihnen vor wie Märchen, und sie glaubten ihnen nicht. Petrus aber stand auf und lief zum Grab, bückte sich und sah nur die leinenen Tücher da liegen. Und er ging nach Hause, voll Staunen über das, was geschehen war. Die Predigt heute hat drei Punkte. Ich nenne sie mal kurz, dass ihr euch ein bisschen orientieren könnt. Die erste wäre Suche nach Jesus. Der zweite, lass dir helfen. Und der dritte heißt, wage den Schritt. Ich lese nochmal die ersten vier Verse von unserem Kapitel 24, 1 bis 4. Am ersten Tag der Woche aber kamen sie am frühen Morgen zum Grab und brachten die wohlriechenden Gewürze, die sie bereitet hatten, und noch etliche mit ihnen. Sie fanden aber den Stein von dem Grab weggewälzt, und als sie hineingingen, fanden sie den Leib des Herrn Jesus nicht. Und es geschah, als sie deswegen ganz ratlos waren, siehe, da standen zwei Männer in strahlenden Gewändern bei ihnen. Die Frauen waren sicherlich noch ziemlich schockiert von dem, was vorgefallen war. Jesus, auf den sie ihre ganze Hoffnung gesetzt hatten, der war hingerichtet worden. Und zwar nicht nur irgendwie erschossen oder vergiftet, sondern er ist einen der grausamsten Tode überhaupt gestorben. Wurde an das Holzkreuz genagelt und daran ist er elendiglich zugrunde gegangen. Und dann wurde Jesus von Männern, die diese Frauen überhaupt nicht kannten, vom Kreuz abgenommen und nach jüdischer Tradition bestattet. Nicht in einem Erdgrab, die Juden haben damals nicht in Erdgräbern begraben, sondern in einem Felsengrab. Oder wir würden heute vielleicht eher eine Gruft dazu sagen. Die Juden haben damals auch nicht in Särgen bestattet, so wie wir es heute tun oder kennen, sondern die Leichname wurden in Leinentücher eingewickelt. Und bei dem Einwickeln von diesen Leichnamen, da wurden noch wohlriechende Gewürze mit in diese Tücher reingelegt. Das war so eine Mischung aus Myrrhe, das ist ein gut riechendes Harz, und zerstoßendem Sandelholz, was auch ja ziemlich intensiv riecht. Und diese Behandlung war nicht dazu da, um den Leichnam möglichst lang zu erhalten, sondern es sollte eigentlich einfach nur eine Zeit lang den Verwesungsgeruch überdecken. Und es war damals einfach eine Art, dem Toten Ehre zu erweisen. So wie wir heute vielleicht Kränze an die Gräber schicken oder noch ein Blumengesteck auf den Sarg legen, um dem Toten noch die letzte Ehre zu erweisen, so haben sie damals eben den Leichnam einbalsamiert und eingewickelt. Und jetzt wollten diese Frauen am Sonntagmorgen mit ihren Salben Jesus nochmal die letzte Ehre erweisen. Vielleicht wussten sie gar nicht genau, dass der Josef Jesus schon ordentlich bestattet hatte. Oder sie wollten einfach noch einmal Abschied nehmen von Jesus, ihm noch einmal, ein letztes Mal was Gutes tun. Aber was uns auch ganz klar wird, wenn wir diesen Text lesen, sie kommen da mit Salben zum Grab und wollen den Leichnam einbalsamieren, dann wird uns klar, sie haben überhaupt nicht damit gerechnet, dass Jesus auferstehen könnte. Sie hatten es überhaupt nicht im Blick, dass diese Möglichkeit irgendwo gegeben wäre, dass er tatsächlich wahr macht, was er damals gesagt hat. Weil sonst wären die Salben, die sie dabei haben, völlig überflüssig. Aber irgendwie bewundere ich diese Frauen doch, weil ihnen war Jesus so wichtig, dass sie sogar seinem Leichnam noch Ehre erweisen wollten. Und während sich die Jünger von Jesus, die 3 Jahre lang mit ihm praktisch Tag und Nacht zusammen waren, irgendwo in Jerusalem verstecken, da haben diese Frauen den Mut und ja, setzen sich so ein, dass sie Salben kaufen und dass sie dahin gehen und sich noch einmal zu diesem Hingerichteten stellen. Und dann kommen sie zu diesem Felsengrab, in das Jesus gelegt wurde am Freitag nach seiner Hinrichtung, und sehen dann, dass dieser schwere Stein, der zwischen 1,5 und 2 Tonnen wog, nicht mehr das Grab verschloss, sondern dass er weggeschoben war. Seltsam. Dann gehen sie in das Grab hinein und sie finden keine Leiche. Noch seltsamer. Und nicht nur seltsam, sondern furchtbar. Die sterblichen Überreste von ihrem Meister waren verschwunden. Es war kein Ort mehr da für die Trauer, keine Chance mehr, Jesus wenigstens im Tod noch was Gutes zu tun. Aus und vorbei. Ich kann mir gut vorstellen, wie sich diese Frauen gefühlt haben. Sie waren sicherlich völlig enttäuscht. Sie wollten noch mal was Gutes tun, wollten noch mal Jesus was Gutes tun, konnten es nicht. Und irgendwie kommt mir dieses Verhalten von den Frauen bekannt vor. Wie oft habe ich versucht, Gott irgendwie was Gutes zu tun, irgendwie bei Gott Punkte zu sammeln. Ich weiß nicht, wie es Ihnen, oder wenn ich mal ganz persönlich fragen darf, wie es dir damit geht, ob du das auch schon versucht hast, bei Gott irgendwie aus eigener Kraft Punkte zu sammeln und dein Konto im Himmel ein bisschen aufzufüttern. Das ist eigentlich das Ziel von jeder Religion. Jede Religion versucht, durch eigene Anstrengung zu Gott zu kommen. Im Buddhismus muss ich von mir selber völlig loswerden, um zu Gott zu kommen. Die Moslems haben ihre 7 Säulen des Islam, oder ihre 5 Säulen des Islam, Entschuldigung, die sie einhalten müssen, um zu Gott zu kommen. Und am besten ist, man stirbt als Märtyrer, dann hat man auf jeden Fall die Garantie, bei Gott zu sein. Es geht um den eigenen Einsatz, um zu Gott zu kommen. Und da ist der christliche Glaube was völlig anderes. Darum ist der christliche Glaube streng genommen auch keine Religion, weil im Christentum geht es darum, dass Gott auf die Erde kam. Gott wollte Mensch werden. Nicht der Mensch wollte Gott werden, sondern Gott wollte Mensch werden. Und durch das, dass Jesus auf diese Erde kam, da nimmt er uns das ab, was wir aus eigener Anstrengung nie hätten schaffen können. Meine Frau und ich, wir haben 2 Söhne. Einen, habt ihr vorher schon gesehen, hatte ich auf dem Arm, das war der größere. Aber noch einen kleineren, der ist 8 Monate alt jetzt. Wenn er versucht, auf meinen Arm zu kommen, dann kann er zu mir herkrabbeln. Und wenn ich stehe, dann kann er sich vielleicht an meiner Hose irgendwie hochziehen, mit seinen kleinen Patschehändchen gegen mein Knie patschen und vielleicht noch ein bisschen schreien dazu. Aber wird aus eigener Kraft wird er nie auf meinen Arm hochkommen. Da hat er keine Chance, absolut nicht. Und so ähnlich sind die Anstrengungen der Religion. Die Religion versuchen irgendwo zu Gott zu kommen und können es einfach nicht. Unser Sohn ist darauf angewiesen, dass ich mich runterbeuge zu ihm, dass ich ihn unter seinen Armen packe mit meinen Armen und ihn hochnehme zu mir. Und genauso sind wir Menschen auf Jesus angewiesen, der auf diese Erde kam und der ausgestreckte Arm Gottes für uns ist. Wir müssen uns von diesem Arm eigentlich nur packen lassen. Wir müssen uns unsere eigene Hilflosigkeit eingestehen, unseren Stolz ablegen und uns ganz auf Jesus verlassen. Die Frauen hier in unserem Text, die hatten ihre menschlichen Methoden, um Jesus zu ehren. Und dabei, denke ich, hätten sie Jesus mehr geehrt, wenn sie darauf vertraut hätten, dass er am 3. Tag aufersteht. Und dann wären sie wahrscheinlich statt mit Salben und mit Ölen, wären sie mit Speisen und Getränken zum Grab kommen, um mit Jesus seine Auferstehung zu feiern. Aber sie waren irgendwo noch so schockiert von allem, was geschehen war. Und in dem Zustand, in dem sie waren, da musste ihnen geholfen werden. Und das führt mich schon zum 2. Punkt der Predigt, der heißt, lass dir helfen. Der 1. war, suche nach Jesus, und der 2. war, oder ist, lass dir dabei helfen. Ich lese nochmal aus unserem Kapitel, Lukas 24, die Verse 4 bis 10. Lukas 24, 4 bis 10. Und es geschah, als sie deswegen ganz ratlos waren, siehe, da standen zwei Männer in strahlenden Gewändern bei ihnen. Da sie nun erschraken und das Angesicht zur Erde neigten, sprachen diese zu ihnen: Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, sondern er ist auferstanden. Denkt doch daran, wie er zu euch redete, als er noch in Galiläa war. Und sagte: Der Sohn des Menschen muss in die Hände sündiger Menschen ausgeliefert und gekreuzigt werden und am dritten Tag auferstehen. Da erinnerten sie sich an seine Worte. Und sie kehrten vom Grab zurück und verkündigten das alles den Elfen und allen übrigen. Es waren aber Maria Magdalena und Johanna und Maria, die Mutter des Jakobus, die dies den Aposteln sagten, sie und die übrigen mit ihnen. Also die Frauen sind da an dem Grab, in dem Grab, und plötzlich stehen diese zwei Männer mit vor ihnen, die diese helle, ja, gleißend helle Kleidung anhaben, ganz anders als mein schwarzer Anzug heute Morgen. Und die Frauen erschrecken darüber. Und sie schauen angsterfüllt auf den Boden, trauen sich gar nicht, diese Männer anzuschauen. Und dann stellen diese Engel auf einmal die alles entscheidende Frage: Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Ihr sucht am falschen Fleck. Und vielleicht hast du auch schon am falschen Fleck gesucht. Vielleicht hast du auch hier auf der Erde nach Erfüllung gesucht, die dir eigentlich nur Gott geben kann. Vielleicht in Beziehungen, im Essen, im Einkaufen, Alkohol, in der Esoterik, in der Arbeit oder sonst irgendwo. Aber irgendwie hinterlässt alles, was wir versuchen, um unsere Leere zu füllen, so einen schalen Nachgeschmack. Nichts erfüllt dich wirklich bleibend. Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Warum suchst du die Erfüllung, die dir nur der ewige Gott geben kann, auf dieser vergänglichen Erde? Im Buch Prediger, Kapitel 3, Vers 11, da können wir nachlesen, dass Gott den Menschen die Ewigkeit ins Herz gelegt hat. Und das ist der Schlüssel eigentlich. Deswegen kann uns diese Erde mit all ihrer Schönheit, die Erde ist sehr schön, und ja, mit allem Schönen, was wir drauf genießen können, mit gutem Essen, mit ja, einer intakten Beziehung, mit einer guten Familie, kann uns nicht völlig erfüllen. Wir suchen immer irgendwo nach mehr. Als ich noch einige Jahre jünger war, da kam halt von den Toten Hosen ein Lied heraus, und in diesem Lied wurde eine ehrliche Frage gestellt, die hieß: Warum werde ich nicht satt? Vielleicht kennt es der ein oder andere von euch. Ich lese euch mal den ersten Vers aus diesem Lied vor. Was für eine blöde Frage, ob das wirklich nötig ist. Ich habe halt zwei Autos, weil mir eins zu wenig ist. Sie passen beide in meine Garage. Für mich ist das Grund genug. Was soll ich sonst in diese Garage neben meiner Riesenvilla tun? Die Geräte für den Swimmingpool liegen schon im Gartenhaus. Und die Spielzeugeisenbahn ist im Keller aufgebaut. Jeden Sonntag zähle ich mein Geld und es tut mir wirklich gut, zu wissen, wie viel ich wert bin. Und ich bin gerade hoch im Kurs. Ich hatte mehr Glück als die meisten, habe immer fett gelebt. Und wenn ich wirklich etwas wollte, habe ich es auch gekriegt. Und dann kommt diese Frage, die erst ganz leise gestellt wird: Warum werde ich nicht satt? Und immer wieder: Warum werde ich nicht satt? Warum werde ich nicht satt? Sie brüllen das ständig eigentlich. Warum werde ich nicht satt? Und vielleicht stellst du dir genau dieselbe Frage. Warum werde ich nicht satt? Und die Antwort gibt dir eigentlich unser Text hier: Weil du das Leben bei den Toten suchst. Weil du die Ewigkeit im Vergänglichen suchst. In Johannes 6, Vers 35, da sagt Jesus: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern, und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Und Jesus spricht hier nicht vom natürlichen Hunger oder Durst, den habe ich immer noch, obwohl ich Jesus in meinem Leben habe, sondern er spricht vom Lebenshunger. Und nur Jesus kann diesen Lebenshunger, diese Sehnsucht, dieses irgendwo unstillbare Verlangen wirklich stillen. Das, was wir uns im tiefsten wünschen, das kann er uns geben. Und warum er das kann, das steht wieder in unserem Text in Lukas 24 im Vers 6, weil er auferstanden ist, weil er eben nicht mehr bei den Toten ist, sondern bei den Lebendigen. Wir Christen glauben nicht an einen toten Gott, sondern wir glauben an den Auferstandenen. Die Engel, die erinnern die Frauen daran, was Jesus ihnen gesagt hat. Und Jesus hat tatsächlich viele Male angekündigt, dass er sterben wird, dass er umgebracht werden wird, aber dass er auch nach 3 Tagen wieder auferstehen wird. Und an dieser Auferstehung, da scheiden sich die Geister. Ich habe es in der Einleitung schon gesagt. Christen, wirkliche Christen, glauben an die Auferstehung und diese Auferstehung hat ihr Leben verändert. Und Nicht-Christen, die finden wahrscheinlich schon allein die Vorstellung, dass jemand aus den Toten aufersteht, völlig lächerlich. Aber diese Entscheidung, ob man an den Auferstandenen glaubt oder nicht, die entscheidet, wo man die Ewigkeit verbringt. Entweder in Gottes Gegenwart im Himmel oder in der ewigen Gottesferne in der Hölle. Und hier im Leben, da zeigt sich, auf welcher Seite man steht. Ich möchte es mal an 2 zugegeben extremen Beispielen deutlich machen. Heute ist der 20. April. Und an diesem Tag, da hatte ja nicht nur unsere Lydia Dick Geburtstag, wie wir es vorher gehört haben, sondern auch 2 Männer hatten an diesem Tag Geburtstag. Der eine, der wurde 1718 in Connecticut in den USA geboren. Er wurde einer der bekanntesten Missionare für die Indianer in Nordamerika. Sein Name war David Brainerd. Und der andere, von dem ich heute rede, oder den ich hier erwähnen möchte, der wurde 1889 gar nicht arg weit von hier in Braunau im Inn geboren. Und er war der Mann, der millionenfaches Leid über die ganze Welt gebracht hat, der Europa in einen Trümmerhaufen verwandelt hat und in ein Schlachtfeld. Und sein Name, ihr kennt ihn sicherlich, war Adolf Hitler. Beide Männer wurden am 20. April geboren. Beide Männer wuchsen in einer zivilisierten Gesellschaft auf. Beide Männer wurden irgendwann mit dem auferstandenen Jesus Christus konfrontiert. Der eine, der hat sein Leben wirklich für Jesus eingesetzt, für Christus. Und der andere, der lebte sein Leben völlig ohne Gott. Wie gesagt, es sind 2 Extreme. Aber diese Extreme sollen deutlich machen, es gibt nur 2 Wege auf der Welt. Der eine zu Gott in den Himmel und der andere von Gott weg in die Hölle. Und hier auf der Erde, da müssen wir uns entscheiden, wo wir hinwollen, welchen Weg wir gehen. Den Weg von dem David Brainerd oder den Weg von dem Adolf Hitler. Und ich glaube, keiner von uns würde es hier sagen, dass er wirklich so verdorben, so menschenverachtend und so bösartig ist, wie Adolf Hitler es war. Aber es gibt eben keinen Weg dazwischen. Entweder Himmel oder Hölle. Entweder ganz für Gott oder gar nicht. Entweder heiß oder kalt, entweder hell oder dunkel. Entweder mit Jesus Christus oder ohne ihn. Und von dieser Entscheidung hängt das ewige Leben ab. In dem Dorf, wo ich herkomme, da hat wohl der Pfarrer mal von der Kanzel richtig runtergerufen: Was müssen wir denn tun, um in die Hölle zu kommen? Hat er seine Gemeinde gefragt, was müssen wir tun, um in die Hölle zu kommen? Und dann war seine Antwort, nichts. Absolut gar nichts. Auf dem Weg in die Hölle, da ist jeder Mensch von Natur aus. So können wir es zum Beispiel im Römerbrief Kapitel 3, 22 und 23 nachlesen. Römerbrief Kapitel 3, 22 und 23, da steht, denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Das heißt, dass kein Mensch von sich aus zu Gott kommen kann, weil jeder Mensch vor Gott schuldig ist, auch du und ich. Und im Jakobusbrief, Kapitel 2, Vers 10, da steht, denn wer das ganze Gesetz hält, sich aber in einem verfehlt, der ist in allem schuldig geworden. Die kleine Notlüge oder die beschönigte Steuererklärung, die wiegen vor Gott genauso schwer wie ein Mord. Beides trennt uns komplett von Gott. Jede noch so kleine Kleinigkeit, wo wir sagen würden, ist eine Kleinigkeit, trennt uns von Gott. Und wenn man sich fragt, was vielleicht die größte Sünde ist, die ein Mensch begehen kann, dann müssen wir vielleicht mal nachschauen, was denn das größte Gebot ist. Und Jesus wurde es auch mal gefragt, was ist denn das größte Gebot? Und er hat geantwortet in Matthäus 22, 37 bis 39 kann man es nachlesen. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Dies ist das höchste und größte Gebot. Das andere aber ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und jetzt müssen wir uns fragen, wie oft haben wir diese Gebote schon übertreten? Wie oft haben wir unserem Nachbarn schon die Pest an den Hals gewünscht, statt ihm Gutes zu tun? Oder wie oft haben wir das Geld zu unserem Gott gemacht, anstatt den wahren Gott zu lieben? Ich denke, das wird klar, vor Gott ist jeder von uns schuldig. Aber, und das ist diese wunderbare Botschaft, die wir an Ostern hören, die Botschaft der Auferstehung, es gibt einen Weg aus dieser Schuld. Jesus Christus, den Gestorbenen und Auferstandenen. Wegen unserer Schuld, wegen dem, was uns von Gott trennt, wurde er ans Kreuz geschlagen. Er erlitt stellvertretend für uns, für dich, die Trennung von Gott. Und durch seine Auferstehung hat er bewiesen, dass er wirklich der Sieger war, dass nicht die Schuld ihn tothalten konnte, sondern dass er gesiegt hat über Hölle, Schuld, Sünde, Tod und Teufel. Er hat deine Schuld getragen. Christen sprechen da von Erlösung. Diese Erlösung, die liegt bereit. Jetzt kommt es darauf an, ob wir diese Erlösung annehmen wollen, ob du diese Erlösung annehmen willst. Wir können nichts dazu tun zu diesem Geschenk der Erlösung. Zu dem Geschenk kann man nichts dazu tun. Geschenk kann man sich nicht kaufen. Geschenk muss man annehmen. Wag diesen Schritt, das Geschenk der Erlösung anzunehmen. Der dritte Punkt der Predigt, wage den Schritt. Die Frauen sind zu den Jüngern zurückgelaufen, haben ihnen sicherlich ganz aufgewühlt und aufgeregt erzählt, was sie am Grab erlebt haben, was ihnen diese Engel gesagt haben, dass Jesus auferstanden sei. Und was ist die Reaktion von den Jüngern? Und ihre Worte kamen ihnen vor wie ein Märchen und sie glaubten ihnen nicht. Petrus aber stand auf und lief zum Grab, bückte sich und sah nur die Leinentücher da liegen und er ging nach Hause voll Staunen über das, was geschehen war. Die Jünger glaubten den Frauen kein Wort. Sie haben weiter gezweifelt. Sie haben nicht damit gerechnet, dass Jesus wahrmacht, was er vorausgesagt hat. Sie haben nicht mit seiner Auferstehung gerechnet. Aber der Petrus, von dem lesen wir hier, dass er aufstand und zum Grab lief. Wir lesen von Petrus, der aufsteht und diese Mauer des Zweifels durchbricht, der den Schritt wagt. Er wollte selber sehen, was dran war an dieser Geschichte der Frauen. Und so soll es auch bei dir sein. Ich kann von hier vorne viel erzählen und du kannst darüber den Kopf schütteln innerlich und du kannst genauso weiterleben wie davor. Oder du kannst sagen, ja, schöne Worte, gut, kannst abnicken und kannst trotzdem genauso weiterleben wie davor. Oder du kannst wie Petrus machen, den Schritt wagen und Leben mit Jesus beginnen. Und dazu musst du nicht erst besser werden, um zu Jesus kommen zu können. Du musst einfach nur kommen. An Karfreitag haben wir an seine Kreuzigung gedacht und bei der Kreuzigung wird uns in der Bibel beschrieben, dass während Jesus gekreuzigt wurde, neben ihm noch zwei andere gekreuzigt wurden. Zwei Verbrecher, die diesen Tod damals wohl wirklich verdient hatten. Und am Anfang machen sie noch lustig über Jesus und sagen, Jesus, wenn du der Sohn Gottes bist, dann steig doch runter vom Kreuz und nimm uns auch mit runter. Und irgendwann merkt einer dieser beiden Verbrecher, der erkennt, dass bei diesem Jesus was anders ist. Und er sagt dann zu ihm, das steht in Lukas 23, 42, Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Ich kann das hier so leicht lesen, aber er hing angenagelt an dem Kreuz. Er hatte wahrscheinlich fast keine Luft mehr, um irgendwelche Worte rauszupressen. Er konnte nur sagen, Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Das war alles, was er ihm gesagt hat. Und für Jesus hat es ausgereicht, weil er in das Herz von diesem Verbrecher gesehen hat. Weil er wusste, was da drin los war. Weil er wusste, dass dieser Verbrecher wirklich es ernst meint. Und er sagt ihm dann, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und dieser Verbrecher, wie gesagt, er hing angenagelt an diesem Kreuz, der konnte seine Verbrechen nimmer ungeschehen machen. Der konnte sich nimmer bessern, der konnte nichts irgendwie wieder gut machen. Er konnte nur noch eines machen, das war Jesus um Gnade bitten. Und Jesus war ihm gnädig. Genauso will Jesus auch dir gnädig sein. Er will dich retten aus deiner Gottesferne. Und er will dir helfen, ein Leben zu führen, das erfüllt ist und das auch Gott Freude macht. Und so ein Leben mit Jesus kann man einfach beginnen, so wie dieser Verbrecher es getan hat, indem er mit Jesus redet. Kann ich ihm sagen, Jesus, ich bin nicht besser als dieser Verbrecher. Ich habe dich nicht geliebt, ich habe deine Gebote nicht beachtet, du warst mir wirklich egal. Ich habe meine eigenen Ziele verfolgt, anstatt zu sehen, was du von meinem Leben möchtest. Aber ich bitte dich, vergib mir das. Vergib mir. Es tut mir leid, wie ich gelebt habe. Und ich möchte ab jetzt anders leben. Ich bitte dich, komm du in mein Leben, führe du mein Leben. Ich möchte für dich leben und mit dir. Und wenn du dieses Gebet ernst nimmst, dann nimmt es Jesus auch ernst. Und viele von uns hier im Raum haben diesen Schritt schon getan, das weiß ich. Ich auch. Und als ich das damals getan habe, hat es mir unglaublich geholfen, dass ich mit einem erfahrenen Christen das zusammentun konnte, der mit mir zusammen gebetet hat. Ich konnte ihm noch Fragen stellen und er konnte mit mir zusammen beten und mir das nochmal erklären. Und was für mich als einer, der gern mal zweifelt, sehr wichtig ist, ich habe jemanden, zu dem ich gehen kann und fragen kann, habe ich damals wirklich ein Leben mit Jesus angefangen? Und er kann mir sagen, ja, ich war dabei, ich bin dein Zeuge. Und deswegen würde ich dir raten, wenn du auch so ein Zweifler bist wie ich, such dir jemanden, zu dem du Vertrauen hast, von dem du weißt, dass er Jesus lieb hat und rede mit diesem Menschen darüber. Und dann wag den Schritt, so wie es Petrus getan hat, der diese Mauer des Zweifels durchbrach, so wie es auch der Verbrecher am Kreuz getan hat, der keine andere Chance mehr hatte. Und wenn du niemanden kennst, mit dem du darüber reden könntest, ich stehe nachher am Ausgang und werde euch verabschieden. Sprich mich einfach an. Wir können da heute noch drüber reden oder wir können einen Termin ausmachen. Aber vergiss nicht, was die Auferstehung bedeutet. Und wage diesen Schritt zu Jesus. Du wirst sicherlich nicht bereuen. Amen.